Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Ja, Großschlachtereien geraten ja immer wieder in die Kritik. Natürlich aus meiner Seite merkt man oft im Bereich Tierschutz. Nichtsdestotrotz geraten aber Großschlachtbetriebe auch immer wieder in die Kritik zum Thema der Arbeitsbedingungen, Umgang mit Mitarbeitern, Werksverträgen und zuletzt zum Beispiel auch im Fall Tönnies, der Corona-Ausbruch. Und ich freue mich sehr, ich habe heute zu Gast Ralf Stegner. Sie sind Mitglied im Bundestag und Fraktionsvorsitzender der SPD in Schleswig-Holstein.
Das bin ich gewesen, viele Jahre, 13 Jahre, aber inzwischen bin ich gewechselt nach Berlin. Das heißt also, jetzt bin ich hier Bundestagsmitglied der SPD-Fraktion. Beides zusammen geht nicht.
Dann bitte ich um Entschuldigung. Ich habe Ihren Lebenslauf geschaut, dann habe ich nicht richtig aufgepasst. Dann bitte ich das zu entschuldigen.
Alles gut.
Ja, ich sag's jetzt mal so als Rhein-Hesse ganz platt. Sie sind ja unter anderem in die Schlagzeilen geraten, nenne ich es jetzt mal, dass Sie eine einstweilige Verfügung bekommen haben, weil Sie eine Meinung über in dem Fall Tönnies geäußert haben. Also Ihnen ist ja hochrichterlich bescheinigt worden, dass wir uns heute, wie sich das gehört, austauschen können. Sie waren auch in dieser Sat.1 Investigativ-Doku gewesen, wo es ja eben nur ganz konkret um die Arbeitsbedingungen der Menschen geht, um den Umgang mit den Menschen in dem Bereich. Ich meine, ich kann mir vorstellen, gerade in Corona, wie haben Sie das aus Ihrer Sicht denn erlebt? Ich stelle mir das jetzt erstmal ganz naiv als kleiner Podcaster erstmal seltsam vor, wenn Sie in einer Talkshow auftreten, Ihre Meinung äußern zu einem Zustand und dann kommt so eine einstweilige Verfügung. Also vielleicht jetzt eine sehr naive Frage meinerseits. Geht man da vielleicht als Politiker anders mit um oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, dass man das da mit mächtigen Interessen zu tun hat in dem Bereich, das ist einem in der Politik schon klar. Ich will sagen, dass ich mich da durchaus zugespitzt auch geäußert habe. Der Zusammenhang war eigentlich einer im Parlament. Ich hatte gelesen, dass Herr Tönnies gesagt hat, er musste ja seine Betriebe in der Corona-Krise schließen, dass er Geld vom Staat haben wollte als Entschädigung dafür. Und ich habe dann ein bisschen zugespitzt im Landtag gesagt, wenn der finanzielle Zuwendung vom Staat bekommt, dann allenfalls in Form von staatlichen Kostenlogie dafür, dass sie die Gesetze gebrochen hat. Daraufhin hat mir dann eine hochmögende Anwaltskanzlei einen Bescheid zugestellt, das mir untersagt, das zu sagen und dass bei Widerruf, ich glaube, 250.000 Euro Strafe verhängt würden. Irgendwas in dieser Größenordnung jedenfalls. Und den Widerruf habe ich nicht gemacht. Und daraufhin hat dann der Tönnies Klage erst beim Landgericht in Frankfurt erhoben. Und das Landgericht Frankfurt hat ihm bedeutet, dass das wohl nicht so erfolgversprechend sei und ob er sich das nicht nochmal überlegen würde, es zurückzuziehen. Das hat er dann gemacht und ist stattdessen zum Landgericht in Hamburg gegangen, das als etwas konservativer gilt, hat das Gleiche dort versucht. Das Landgericht Hamburg hat mich um Stellungnahme gebeten, die habe ich auch abgegeben. Und das Landgericht Hamburg hat dann entschieden, erstens, das entspreche dem Recht auf freie Meinungsäußerung und zweitens sei das ja auch eine zutreffende Tatsachenbehauptung gewesen, dass er die Gesetze verletzt hat. Denn deswegen sind die Betriebe geschlossen worden, weil da die Arbeitsbedingungen nicht eingehalten worden sind, die im Arbeitsschutz anzuwenden sind, und zwar in mehreren Fällen, und hat ihn dazu verknackt, die Gerichtskosten zu bezahlen. Das war für mich sehr erfreulich, weil ich natürlich eher zu den wenigen gehöre, die sich öffentlich mit so jemandem anlegen. Da steckt ja eine Menge dahinter. Und man muss ja auch wissen, dass das Geschäftsmodell in diesem Bereich eines ist, in dem Deutschland als Niedriglohnland gilt. Schlachtungen werden nach Deutschland verlagert, weil hier so niedrige Preise gezahlt werden, weil die Arbeitnehmer hier ausgebeutet werden. Teilweise gibt das im Münsterland, wie ich weiß, Arbeitnehmer aus Osteuropa, die in Erdhöhlen leben, in Deutschland. Nicht in Rumänien und Bulgarien, in Deutschland. Und ich wusste aus Recherchen von Medienunternehmen, dass es dann Arbeitnehmer auch sind, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Die Verträge, Knebelverträge vorgelegt kriegen. Wenn die, dazu sich öffentlich äußern, werden sie verklagt. Sie dürfen nicht mit ihren deutschen Kollegen reden, können das auch gar nicht. Betriebsräte vertreten sie nicht und so weiter und so fort. Das Prinzip heißt Billigfleisch zu niedrigsten Preisen, zu schlechten Bedingungen der Arbeitnehmer mit dem entsprechenden Reibach für den Unternehmer, der das macht. Das widerspricht, wenn man so will, eigentlich allem, wofür wir eintreten. Deutschland gilt ja als Hochlohnland, das finde ich ist auch nicht zutreffend, aber jedenfalls gehört dieses Feld hier zu den wenigen, wo die umliegenden Staaten höhere Löhne bezahlen als Deutschland und deswegen dieses Geschäftsmodell, und ich finde, das kann man nicht zulassen. Das vielleicht ein bisschen, um den Kontext zu erzählen, wie sich das ergeben hat.
Genau, absolut. Also das Perfide an dem System ist ja, dass also die Tiere zur Schlachtung in die Länder transportiert werden, wo die Schlachtung günstiger ist und dann wieder hier zurückgebracht werden, wo die Herstellung, sage ich mal, niedriger ist. Ich frage mich nur immer, es gibt ja wenige, was Sie schon gesagt haben und zu den wenigen gehören Sie, die das ansprechen. Also in dieser Doku hat man ja auch gesehen mit diesen Mietkosten. Das scheint ja System zu haben, dass es da Immobilien gibt, die dann eben vermietet werden, die direkt vom Lohn gebucht werden und dann taucht ein Kamerateam auf und dann heißt es auf einmal, das ist ein Hotel für Mitarbeiter. An was liegt es denn? Warum gibt es so wenig Widerstand, sage ich jetzt mal ganz naiv? Also warum müssen erst Sie kommen, der das sagt, dann wird er noch irgendwie ab oder versucht abzumahnen? Also ist die Interessengemeinschaft einfach so groß, die dahinter steckt, die solche Leute, naja, deckt, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder
naja,
haben wir uns
natürlich
so daran gewöhnt?
Ja, es sind natürlich einerseits auch Schweigekartelle, die es da gibt. Die Arbeitnehmer sind in keiner guten Situation. Wer zu solchen Bedingungen arbeitet, kann man sich vorstellen, der tut es ja nicht, weil er Spaß macht, sondern weil er keine andere Möglichkeit sieht. Wir haben ja auch in vielen Ländern in Europa Bedingungen, wo eben die deutschen sozialen Standards deutlich schlechter sind als in Deutschland. Deswegen ist diese Schlachtereibranche in Deutschland eben auch ein besonders schlechtes Beispiel. Aber selbst in anderen Berufen, die jetzt besser bezahlt werden, aber eben nicht gut genug, sieht man ja auch, da funktioniert auch die Marktwirtschaft nicht. Also in der Pflege zum Beispiel, wir brauchen hochqualifizierte Pflegekräfte, müssten viel besser bezahlt werden, müsste mehr geben. Stattdessen werden sie aber nicht gut bezahlt und viele scheiden aus dem Beruf aus, obwohl sie ihn gerne machen, weil eben nicht genügend Pflegekräfte da sind. Das heißt, die Marktwirtschaft funktioniert nicht. Gute Arbeit geht immer nur, wenn der Staat für Rahmenbedingungen sorgt, dass es ordentliche Mindestlöhne mindestens gibt, dass Arbeitsschutz gewährleistet wird und dass es möglichst Tarifverträge gibt, also starke Gewerkschaften da sind. Die gibt es halt in diesem Feld hier auch nicht. Da, wo die Gewerkschaften nicht stark genug sind, um Flächentarifverträge durchzusetzen, wo keine starken Betriebsräte da sind, da gelingt das eben nicht. Und dann muss man politisch kämpfen. Und dann sind solche Leute ja einflussreich und es ist ja auch ein perfides System. Also ich habe ja jetzt gelernt, dass sie Veganer sind, aber selbst wenn man das nicht isst, kann man sich ja vorstellen, dass es keine gute Sache ist, wenn Tiere schlecht behandelt werden und so Billigfleisch auf den Markt geworfen. Es ist trotzdem kompliziert. Die großen Einzelhandelskonzerne diktieren die niedrigen Preise. Das gilt generell in der Landwirtschaft. Wer zu Recht sagt, Lebensmittel müssten eigentlich teurer sein in Deutschland, ich finde, das ist so, kann das natürlich nur vertreten, wenn das nicht bedeutet, dann können nur noch reiche Leute Fleisch essen. So soll es ja nicht sein, sondern dann müssen eben die mit den niedrigen Einkommen auch, muss einen Ausgleich geben. Wir wollen da keine soziale Schichtung haben. Aber ich finde, sowohl Tierwohl als auch vielleicht generell weniger Fleisch zu essen, mit Blick auf auch ökologische Fragestellungen, das funktioniert eben nicht, wenn sie sozusagen nur an einer Schraube drehen. Und wenn den Leuten einfach verkauft wird, die wollen jetzt, dass die Preise teurer werden, dann freuen sich die Landwirte, aber die Verbraucher sagen, so einfach geht das nicht. Und insofern gibt es da keine Interessengemeinschaft, die für etwas kämpft, was nachhaltig sinnvoll wäre. Oder andersrum gesagt, es gehört zu den Aufgaben der Politik, zu versuchen, die Ampelkoalition in Berlin versucht das jetzt, dass man die Zusammenhänge zwischen nachhaltiger Landwirtschaft, Tierwohl, vernünftige Lebensmittelpreise, ordentliche Einkommen für Produzenten von Lebensmitteln, aber eben auch anständige Löhne für diejenigen, die im Niedriglohnbereich sind. Das alles zusammenzubringen und Arbeitsschutz durchzusetzen und humane Wohnbedingungen übrigens auch. Und als Sozialdemokrat sage ich, es darf auch nicht sein, dass die rumänischen oder bulgarischen Kollegen als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Und das haben wir ja nicht nur im Schlachtereibereich, sondern dass es regelrechte Missstände in Großstädten in Deutschland gibt. Man nennt das Arbeiter-Sklavenmarkt im Volksmund, was es da gibt. Dass sowas in so einem reichen Land wie Deutschland möglich ist und geduldet wird, geht nicht. Und lange Rede, kurzer Sinn, weil Sie das ja angesprochen haben, manchmal muss man solche Dinge halt auch öffentlich machen, damit auch ein Stück öffentlicher Aufmerksamkeit entsteht. Und da legt man sich halt mit mächtigen Leuten an, die sich auf die Füße getreten fühlen, die natürlich auch alles unternehmen, um einen einzuschüchtern und mundtot zu machen. Und ganz witzig ist das ja auch nicht, wenn sie mit hohen Schadenersatzdrohungen behelligt werden, dann zuckt man ja schon zusammen, die zumal die sich die teuerste Anwaltskanzleien leisten und natürlich auch nichts unversucht lassen, das zu gewinnen.
Absolut, das kann ich mir vorstellen. Sie haben eben dankenswerterweise schon, wir haben uns ja gar nicht abgesprochen, zwei zentrale Punkte angesprochen. Ich möchte nur noch mal zu einer Sache mit einer persönlichen Beobachtung. Ich wohne ja in Mainz, Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, und habe jetzt neue Dachfenster bekommen und hatte da super geniale Handwerker. Der eine war ein Türke, der andere war ein Bulgare, glaube ich. Die haben ja von Folgendem berichtet. Also die waren auch ganz glücklich, die waren super, die sind selbstständig, haben eigene Firmen. Und haben jetzt erzählt, die bauen in ihrer Heimat zum Beispiel für die Oma ein Haus und haben dort ein Problem, Handwerker zu finden, weil viele hier sind, die auch glücklich hier sind, weil auch in manchen Bereichen gut bezahlt werden, und haben jetzt gesagt, also dass die Handwerkspreise dort sich unseren angepasst hätten. Also in so Fällen, partiell zumindest, kann dieses System offensichtlich durchaus funktionieren, dass hier die Löhne offenbar nicht nur runtergegangen sind, sondern eben dort hochgegangen sind. Jetzt ist es ja aber, was Sie gesagt haben, gerade in diesem Fall des Billigfleisches, es ist ja absolut konträr dazu. Also ich sag mal, die Tiere sind nicht glücklich, die Landwirte sind nicht glücklich, die Arbeiter sind nicht glücklich, und am Ende steht dann ein Unternehmen, was eben 7 Milliarden Euro Jahresumsatz macht in einem Krisenjahr. Also das war ja dieses Corona-Jahr, wo geschlossen war. Welche Ansätze gibt es denn in der Ampel? Die Stellschraube-Politik ist richtig, und ich meine, wir essen ja auch zu viel Fleisch, also die Menge muss runter, mit 60 Kilo pro Kopf essen wir ja das Doppelte, was überhaupt Ärzte so empfehlen. Und da bin ich bei Ihnen, also die Stellschrauben sind verschieden, aber welche Stellschrauben in der Politik muss es aus Ihrer Sicht geben, um hier irgendwie einzuschreiten, ohne dass dann gleich wieder geschrien wird, irgendwie Kommunismus und jetzt wird irgendwie überreguliert. Aber ohne Regulierung funktioniert es ja offensichtlich eben auch nicht.
Nein, ich meine, ein Punkt ist natürlich der, unsere Traumvorstellung ist es nicht, dass es Mindestlöhne gibt, sondern wir wünschen uns ja eigentlich, dass es Tariflöhne gibt, die von Gewerkschaften und Unternehmen ausgehandelt werden. Das ist eigentlich das Ziel. Hm. In vielen Feldern haben wir das aber nicht. Wir haben es nicht in privaten Pflegeheimen, wir haben es nicht in Branchen, wo die Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden, sondern wir haben es natürlich, also sagen wir, die IG Metall ist eine starke Gewerkschaft in der Metallindustrie, Automobilindustrie, da haben wir sehr gute Verträge, in anderen Bereichen haben wir das eben nicht. Und deswegen muss es einen Mindestlohn geben, der wird jetzt erhöht, das ist ja die Idee in dieser Ampelkoalition auf 12 Euro. Das ist ein gewaltiger Schritt, betrifft 10 Millionen Menschen und ihre Familien in Deutschland. Für so ein Land, ich wohne in Schleswig-Holstein, wir sind ein Niedriglohnland, im Westen das Land mit den niedrigsten Löhnen. Da ändert sich also für viele was Positives. Und das ist sozusagen der eine Ansatz, dass wir im Grundsatz die Haltung vertreten, Menschen müssen von ihrer Arbeit leben können und eine ordentliche Rente kriegen, egal was für eine Arbeit das ist. Da beißt sich das schon mit Betriebswirten und mit konservativer Volkswirtschaftslehre, die sagen, das sei manche Arbeit nicht wert. Ich halte dagegen und sage, die Menschenwürde gebietet es, dass jedwede Arbeit, ob das die Toilettenreinigung auf der Autobahn ist oder was es auch sei, jedwede Arbeit, die getan werden muss, muss so bezahlt werden, dass man auf dem Leben hat. Das ist der Grundansatz. Da haben wir noch einen weiten Weg hin. Das löst uns dann noch ein zweites Problem. Es wird immer behauptet, die Rente sei nicht finanzierbar aus demografischen Gründen. Ich widerspreche dem. Wir müssen die Renten subventionieren, weil gerade viele Frauen schlecht bezahlt worden sind, die davon nicht im Alter leben können. Das hat mit dem Respekt vor Lebensleistung auch zu tun, dass man das ändert. Und wenn ich weniger Sozialtransfers bezahlen muss, höhere Löhne habe und die Menschen übrigens das auch konsumieren, was sie bekommen, es ist ja bei Niedriglohnbereichen so, dass sie das ja konsumieren, haben alle etwas davon. Kurzum, also es ist auch ein selbstfinanzierendes System und es ist gerechter. Also die erste Stufe lautet anständige Mindestlöhne, weniger Sozialtransfers, die man zahlen muss, und generell das Bemühen um Flächentarifverträge, wo immer es geht. Wenn man das etablieren kann, ist ein wesentlicher Teil geschafft. Und natürlich nicht mit deutschem Egoismus, sondern wir wünschen uns ja in Europa, dass Europa nicht nur eine Bankenunion und Wirtschaftsunion ist, sondern auch eine Sozialunion, sodass nicht Arbeitnehmer aus anderen Teilen Europas ausgebeutet werden, die dann immer noch mehr, viel mehr verdienen als zu Hause, das Geld dann nach Hause schicken, aber nicht bei ihren Familien leben können. Und wir wünschen uns eigentlich, dass Deutschland sich versteht als ein Land, das in den Wettbewerb eintritt, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen, um gut bezahlte Arbeitnehmer, und nicht als Billiglohnland, nicht mit Lohndumping. Übrigens auch einem Handwerker, der seine Leute anständig bezahlt, kann man gut klar machen, wir schützen dich vor der Dumpingkonkurrenz, wenn wir anständige Löhne überall durchsetzen. Und anständige Arbeitsbedingungen übrigens auch, die nicht krank machen, die kompatibel sind, Beruf und Familie, wo Frauen den gleichen Lohn bekommen wie Männer und so weiter. Da gibt es eine Menge, die nachhaltig sind, wo wir was Richtung Klimaschutz unternehmen, wo die Digitalisierung stattfindet und so weiter. Da kann man eine ganze Menge machen. Und ich glaube, die Ampel hat zumindest die Gemeinsamkeit, dass sie gesellschaftspolitisch moderne Reformen will, anders als das mit den Konservativen möglich war. Und da muss man, glaube ich, ansetzen. Und bestimmte Dinge muss man auch verbieten. Ausbeutung von Menschen muss verboten werden. Es da kann nicht sein. Und es gibt auch Bereiche, die sehr sensibel sind. Krankenhäuser eignen sich erkennbar nicht, die Rendite in den Vordergrund zu rücken, weil sich bestimmte Bereiche wie Kindermedizin oder Geburtsstationen nicht lohnen. Das kann nicht der Punkt sein, sondern wichtig ist, dass das Interesse der Menschen, das Gemeinwohl da im Vordergrund steht und nicht private Renditeinteressen. Das heißt, wir reden auch über öffentliche Daseinsvorsorge in manchen dieser Felder. Und da ist der Ansatz eben, diese Bereiche so zu organisieren, dass das geschieht. Das hätte viele, viele Vorteile. Staat zahlt weniger Reparaturkosten, die Menschen sind zufriedener, Berufe machen nicht krank. Und ich sage mal, Geld kann man auch nicht essen. Also insofern kann man auch, sagen wir mal, die Maximierung von Profiten an einem bestimmten Punkt auch begrenzen, ohne dass ich jetzt jemanden neide, wenn er mit guten Ideen gutes Geld verdient, soll mir das recht sein. Aber das darf eben nicht zulasten gehen von Arbeitnehmern, ihren Familien oder zu der Gesundheit. Und die Pandemie lehrt uns da ja manches. Und dieser Bereich, über den wir eben gesprochen haben, die Fleischindustrie, ist eben ein besonders prägnantes Beispiel für schlechte Verhältnisse, die überwunden werden müssen und in manchen Bereichen ja Gott sei Dank auch überwunden sind.
Das stimmt, zumal gerade das Thema soziale Gerechtigkeit, also da bin ich absolut bei Ihnen, auch ja wirklich dann zu einer positiven Spirale führt. Also jemand, der, wie Sie sagen, eben von einem Job leben kann und nicht von zwei oder drei, der ist grundsätzlich zufriedener, der hat weniger Existenzängste, kann sich wieder mehr in die Gesellschaft einbringen und wenn er mehr Geld übrig hat, ja auch wieder mehr konsumieren und zum Beispiel dann auch für Bioprodukte oder im Gemüsebereich eben auch entsprechend bezahlen. Absolut. Ich hätte noch eine letzte Frage. Dieses Lieferkettenkontrollgesetz, was beschlossen wurde, ist es denn ein Ansatz, um generell, nicht nur in der Fleischindustrie, sondern ich frage mich halt immer dieses Thema mit diesen Unterfirmen. Und ich weiß, also wenn ich mich nur schon allein mit dem Finanzamt wegen gewissen Dingen streiten muss, weiß ich, wie akribisch da gearbeitet wird. Jetzt die ganz platte Frage ist, wie kann sowas überhaupt legal sein?
Naja, auch da ist natürlich der Punkt, und das sage ich eben auch wieder als Sozialdemokrat, es reicht nicht, auf den eigenen Gartenzaun zu schauen, sondern man muss globale Gerechtigkeitsthemen auch in den Vordergrund rücken. Wäre ich nicht reich, wärst du nicht arm, heißt es in einem bekannten Gedicht, was darauf hinweist, dass ein Teil unseres Wohlstandes zulasten anderer. Hemden, die wir tragen, werden in Kinderarbeit hergestellt, teilweise wissen wir das gar nicht. Große Konzerne zahlen keine Steuern und operieren in anderen Teilen der Welt, wo eben Kinderarbeit, wo Umweltverschmutzung und andere Dinge stattfinden. Es gibt ja auch Gründe für die großen Fluchtbewegungen. Die entstehen ja nicht, weil die Menschen ihre Heimat verlassen wollen und in Gebiete gehen, die sie gar nicht kennen. Oder weil sie angeblich in unser Sozialsystem zuwandern wollen, wie die Rechtsextremisten behaupten und manche irregeleitete Konservative auch. Sondern weil wir eben globale Gerechtigkeitsthemen haben, die da heißen, eine Landwirtschaft, die andere ruiniert. Eine Handelspolitik, die anderen keine Luft lässt. Waffenexporte in Regionen, wo wir Krisen und Diktaturen haben. Umweltverschmutzung, Steuerflucht, all diese Dinge. Und deswegen, glaube ich, ist der Ansatz, das steckt hinter dem Lieferkettengesetz eben auch, zu sagen, Produkte, zum Beispiel, die in Kinderarbeit hergestellt werden, dürfen einfach nicht mehr auf unseren Markt. Und wenn das der Fall ist, dann hört das auch auf mit der Kinderarbeit. Es gibt ja Zyniker, ich habe das in wissenschaftlichen Publikationen auch schon im politischen Wettbewerb gehört, die sagen, naja, das ist halt eine Stufe, da müssen die durch. Das Christentum ist auch mit der christlichen Kirche durch solche Verhältnisse durchgegangen. Da gab es eben auch die Ketzer und Hexenverbrennungen und dann kam eben die Reformation und mit dem Islam kommt das ein paar hundert Jahre später und mit der Kinderarbeit eben auch in anderen Gesellschaften. Das ist erstens Zynismus und zweitens ist es auch so eine koloniale Geisteshaltung, die ich ganz schrecklich finde, weil im Kern unser Verständnis eigentlich ist, dass die Menschenrechte unteilbar sind und für jedermann gelten. Es gibt im deutschen Grundgesetz einen Satz in sehr schlichter Schönheit im Artikel 1, der heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da steht nicht, die Würde des deutschen Normalbürgers ist unantastbar. Und daraus folgt, dass wir eine Verantwortung haben, dass jedenfalls da, wo wir das beeinflussen können, und Deutschland ist kein einflussloses Land, wir sind das größte Industrieland in Europa, wir gehören den reichsten Ländern der Welt. Wir haben Handelsbeziehungen überall hin, wir sind in vielen Bereichen der Welt geachtet. Wir werden nicht gezwungen, Waffen zu liefern nach Ägypten, Saudi-Arabien. Wir werden nicht gezwungen, die Landwirtschaft in einer Weise subventionieren, dass sie anderen keine Luft lässt, ihre eigenen Produkte zu bauen. Wir werden nicht gezwungen, Menschen aus anderen Regionen abzuwerben, die dort dringend gebraucht würden, um die Länder aufzubauen. Wir werden nicht gezwungen, bestimmte Formen von Tourismus zuzulassen, die neumodische Formen von Kolonialismus darstellen. Und wir werden uns auch nicht gezwungen, Unternehmen durchgehen zu lassen, dass sie keine Steuern bezahlen und Arbeitsbedingungen anderswo ausnutzen, wo Leute ausgebeutet werden, keinerlei Brandschutz, nichts dergleichen und so weiter und so fort, kann man ja überall sehen. Sondern da kann man was gegen unternehmen. Ich würde sagen, da muss man was gegen unternehmen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich verstehe jeden Handwerksbetrieb, der sagt, ich kann das nicht auch noch kontrollieren. Da muss man schon größere Hebel auch ansetzen. Aber jedenfalls ist dieses Lieferkettengesetz ein Versuch in eine Richtung, wenn auch ein bescheidener zunächst mal, zu sagen, wir müssen mit dem Prinzip aufhören, dass wir weggucken, was die Grundlagen unseres Reichtums sind und dass wir begreifen, wir haben nur eine Erde. Meine Generation lebt jetzt 6 Jahrzehnte in Frieden und Wohlstand. Unsere Kinder und Enkel mögen das bitte auch tun. Das können sie aber nur, wenn die Welt nicht insgesamt ruiniert wird. Das heißt, wir sind auch verantwortlich für die Lösungsansätze. Und beim Klimaschutz ist es ja offenkundig, dass wir das nicht schaffen alleine hier, sondern man muss dann schon einen Beitrag dazu leisten, dass das überall passiert. Und deswegen glaube ich, es ist ein kleines Rädchen, dieses Lieferkettengesetz. Aber es führt jedenfalls zu einem anderen Denken, was wir dringend brauchen, nämlich, dass wir eben eine Welt sind und dass diese Welt zusammenhalten müssen. Und wer eine Bedienungsanleitung möchte, wie das geht, der schaut sich die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen an. Die kennt kaum jemand, sind schon vor etlichen Jahren beschlossen worden und sind ganz großartig. Und wenn nur Bruchteile davon umgesetzt würden, wären wir einen ganzen Schritt weiter, als wir sind. Also insofern gibt es durchaus da kein Erkenntnisdefizit, sondern eher ein Handlungsdefizit. Und es ist Aufgabe der Politik daran, was zu verändern, Menschen zu begeistern, zu sagen, junge Menschen zu sagen, engagiere dich dafür. Das ist gut, man will die Welt ein bisschen besser machen, als sie ist.
Da bin ich voll bei Ihnen. Vor allem gerade jetzt, wo wir das aufnehmen, ist Pushback zum Unwort des letzten Jahres gekürt worden. Und ich bin erschrocken, wobei ich gebe auch nicht allzu viel auf die sozialen Medien, wie viele Menschen sagen, ja, nee, das ist kein Unwort. Und wenn die alle zu uns kommen wollen, dann brauchen wir stärkere Grenzen. Aber so selbst will ich aber nicht so auf meinen Wohlstand verzichten. Und da bin ich voll bei Ihnen. Ich glaube, wir als reiches Land können da wirklich eine Vorreiterrolle spielen, auf jeden Fall. Also sowohl in der Klima- als auch im Thema soziale Gerechtigkeit. Wir haben ja jetzt gerade, okay, das ist eine andere Partei, aber es wurde ja gerade ein Mainzer von der Linken zum Bundespräsidentschaftskandidaten gekürt. Der lebt hier bei mir 200 Meter weiter. Ich meine, das ist so eine Sache, da bin ich bei Ihnen, das verändert von heute auf morgen. Aber ich glaube, wenn es zumindest den Blick, also wo kaufe ich meine Waren, kaufe ich die regional, wo werden die hergestellt? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das eine Sache, wo einfach der Blick zumindest, wo kaufe ich was ein, wie wird das produziert, so ein bisschen ja in die Mitte auch des Konsumenten eben gebracht werden. Also so gut.
Und man muss natürlich immer ein bisschen gucken, dass wir das nicht nur sozusagen als Wohlstandssahnehäubchen betrachten, um unser Gewissen ein bisschen zu
sondern
dass man das schon versteht als einen Ansatz, der so ist, dass das für alle möglich ist. Ich möchte, dass alle bei uns gesunde Lebensmittel haben. Ich möchte, dass es den Menschen insgesamt gut geht. Wenn man mal einen kritischen Blick auf unsere eigene Gesellschaft richtet, dann kann man natürlich sagen, unsere Probleme würden sich große Teile der Welt wünschen. Das ist wahr. Absolute Armut gibt es hier nicht im Vergleich zu Afrika. Aber relative schon. Und viele Menschen, die hier hart arbeiten, lange Jahre hart arbeiten, haben eine deutlich geringere Lebenserwartung, viel weniger im Alter als andere, die viel weniger arbeiten, viel kürzer, viel höhere Gehälter haben, hohe Lebenserwartung haben. Gesundheit und Wohlstand gehen sehr parallel. Und insofern gibt es da schon auch da eine Menge zu tun. Und Gerechtigkeit, finde ich, ist immer ein Punkt, wo man sagen muss, das muss eigentlich Maßstab und Kompass für die Politik sein. Das hört nie auf. Und da haben wir schon vieles erreicht natürlich. Es gibt weder Grund, sich zurückzulehnen. Und es gibt ja auch eine gewisse Verantwortung für andere, die anderswo sind, die Möglichkeit nicht haben, die wir haben. Wenn man hier mit Verzichtspredigten anfängt, dann wird man die Menschen bei den Wahlen nicht gewinnen können. Das ist gar nicht erforderlich. Und moralisch muss man den Leuten auch nicht kommen, finde ich. Aber man könnte schon sagen, liebe Leute, bedenkt, wo das hinführt, wenn wir das nicht ändern. Und lass uns doch mit gutem Beispiel vorangehen. Gute Beispiele sind eben genauso ansteckend, wie schlechte es sind. Und lass uns mal versuchen, ein gutes Beispiel zu sein. Die Deutschen haben im letzten Jahrhundert manches angerichtet, was ein schlimmer Teil unserer Geschichte ist. Ich finde, wir hätten in diesem Jahrhundert eine gute Chance, die Möglichkeiten, die wir haben, was anderes zu machen, nicht mit gutem Beispiel voranzugehen, wo immer wir das können. Und das ist so ein Beispiel dafür, über das wir hier gerade reden, ohne dass das wirklich allzu viel den Menschen abverlangt. Denn, wie gesagt, das funktioniert nicht. Ich kann nicht sagen, mach mal das und das weniger, sondern die eigene Erkenntnis, dass das was Gutes ist. Und gerade junge Leute übrigens, von denen ich glaube, dass sie oft für Gerechtigkeitsfragen zu begeistern sind und kämpfen ja auch bei Fridays for Future oder bei Friedensbewegungen oder gegen Rechts. Da gibt es ganz tolle Initiativen junger Leute, die auch idealistisch sind und da anzusetzen und zu sagen, Mensch, wir müssen die Welt zwar nehmen, wie sie ist, aber wir müssen sie nicht so lassen. Dafür ist das, wenn Sie so wollen, ein bisschen ein Plädoyer.
Absolut. Also ich sehe das auch so. Es wird ja oft so auf die junge Generation geschimpft. Ich sehe es genauso. Also die sind, was ich so sehe, ich bin da echt guter Dinge. Ich fand das jetzt, ich nehme das jetzt sogar direkt mal als Schlusswort. Ich fand es jetzt schön, dieses letzte Jahrhundert mit dem kommenden Jahrhundert. Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Und ich muss jetzt mal ganz frech sagen, ich sehe auch zumindest, dass die Politik noch nicht so ganz verloren ist, wenn ich jetzt so mit Ihnen spreche. Ich finde das auch sehr angenehm, dass dieses, also ich persönlich finde das gut mit der Ampel, muss ich jetzt mal so sagen, weil ich glaube, viele sagen ja, so viele Parteien. Ich glaube aber, das Problem, was wir jetzt haben, das lässt sich eben nicht von einer Partei lösen, sondern das lässt sich in der Gemeinschaft lösen. Und von daher finde ich es gut, wenn dieses, ich nenne das jetzt mal Parteigeplänkel, so ein bisschen in den Hintergrund rückt und ein Vorschlag wie von Ihnen kommt oder ein Vorschlag wie von Herr Özdemir von Grünen kommt, wir müssen mal über die Lebensmittelpreise reden. Ich finde, das gibt ja schon genug Widerstand, aber es zeigt zumindest, wenn drei Parteien beteiligt sind und die blaue Partei, die ist zwar, also darf ich die Frage noch stellen? Also ich weiß, es ist jetzt sehr privat, aber ich sag's ganz ehrlich, also ich persönlich wollte nicht ihren Job haben. Ich persönlich wollte nicht im Bundestag sitzen, weil ich glaube, ich würde durchdrehen. Wie ist es denn, wenn man sich mit so einer blauen Partei, die sich jetzt in unserem Fall AfD nennt, gezwungen wird, zusammenzuarbeiten? Also ich kann es gerade anders nicht ausdrücken. Ich meine, klar, wir leben in der Demokratie und es ist gewählt und so weiter, aber wie schafft man es denn? Vielleicht geben Sie mir einfach mal einen Tipp, wenn ich schon mal jemand habe, einen Bundestagsabgeordneten, wie kann man sich denn einem Diskurs stellen, ohne so die eigene Emotionalität so Überhand gewinnen zu lassen?
Ich glaube gar nicht, dass mir das gelingt, weil ich Ihnen ehrlich sagen muss, ich arbeite mit denen nicht zusammen, sondern ich betrachte die nicht als Konkurrenz. Ich bin für sehr robusten Streit unter Demokraten zu haben, immer. Bin leidenschaftlicher Parteipolitiker, hatte viele Funktionen, aber das sind für mich keine parteipolitische Konkurrenz, sondern das sind für mich Demokratiefeinde. Deren wahre Farbe ist übrigens auch nicht blau, sondern eher braun. Und die werden von mir bekämpft, mit allen friedlichen Mitteln, die ich habe. Wenn Sie in meine Social-Media-Seiten gucken würden, die sehen teilweise aus wie Nazi-Seiten. Das ist seit vielen, vielen Jahren so, weil ich einer der Lieblingsfeinde von denen bin, weil ich immer zu denen gehört habe, die da sehr entschieden gegenhalten.
Ja, deswegen hatte ich es jetzt auch nochmal angesprochen bei Ihnen.
Und
ja,
die dann natürlich auch Podien nicht ausweichen, weil ich immer glaube, wir müssen den Menschen auch klar machen, dass wir die besseren Argumente haben. Man darf die nicht, und von alleine vergeht das nicht. Und die haben ja handfeste Nazis auch in ihren Reihen. Handfeste Nazis. Und dass es in Deutschland wieder Antisemitismus gibt, dass Menschen wieder Angst haben müssen vor Nazis, das finde ich unsäglicher Zustand. Den Brandreden folgen übrigens die Brandsätze. Das, auch das muss man klar sagen. NSU, der Mord an dem an Lübcke, Hanau. Alle. Ja. Das kommt alles nicht von ungefähr. Und deswegen, glaube ich, gibt es da eine wirkliche Verantwortung. Das ist übrigens ein Motiv für mich gewesen, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Ich habe ja war viele Jahre im Landtag und in Landesregierung und andere Dinge gemacht. Bin hier im Bundestag, weil ich möchte, da meinen Beitrag zu leisten, dass die rechten Demokratiefeinde wieder verschwinden aus den Parlamenten. Macht das sehr robust. Das hat seinen Preis. Man wird beschimpft, man wird bedroht, auch die eigene Familie, die Kinder manchmal. Das ist nicht schön. Ich weiß aber aus der Geschichte, gerade auch der SPD, wo das hinführt, wenn man den Anfängen nicht wehrt. Und deswegen plädiere ich jedenfalls für eine robuste Auseinandersetzung. Man sieht uns bei den Corona-Montagsspaziergängen, wie sie so heißen, wo das dann hingeht. Dass also Leute, die zunächst mal gar nichts zu tun haben, mit solchen Menschen dann in eine Gesellschaft kommen, von Corona-Leugnern, die die Pressefreiheit nicht wollen, die sich mit Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern zusammentun. Ich habe vorhin eine Rede gehört hier im Bundestag von jemandem, der gesagt hat, ihr werdet vor Gericht gestellt werden, und richtig ekelhafte Reden, die man sich da anhören muss und die mich eigentlich immer wieder motivieren zu sagen, man darf nicht ruhen, bis die wieder verschwunden sind aus dem Parlament. Die Gefahr kommt in Deutschland von rechts ganz eindeutig. Und da müssen dann die Parteien übrigens auch zusammenhalten, die demokratischen. Ich bin ja gebürtiger Pfälzer, insofern weiß ich, so eine Ampel gibt es in Rheinland-Pfalz ja auch. Und das ist keine so schlechte Konstellation, weil das auch ein bisschen eine Brücke ist. Da kommen ja drei sehr verschiedene Parteien zusammen, Rot, Grün und Gelb. Und ich wünsche mir manchmal, dass auch die Konservativen die Stärke finden, sich noch ein bisschen stärker nach rechts auch abzugrenzen und da eine feste Brandmauer zu haben und keine Zeltplane, wo es rein und raus geht, wie das manchmal der Fall ist. Weil ich wirklich glaube, gerade die Deutschen haben besonderen Grund, ich komme nochmal auf unsere Geschichte zu sprechen, noch mehr als andere Länder dafür zu sorgen, dass sowas nie wieder groß werden kann. Die Gefahren sind da nicht klein, und oftmals sind das Bürger, die glauben, sie werden nicht ernst genommen, man kümmert sich nicht um ihre Probleme oder wir sprechen nicht ihre Sprache. Man muss die einfachen Inhalte den Rechten überlassen, aber nicht die einfache Sprache. Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, was man will. Und dass wir uns auch um die Dinge kümmern, die ganz normale Leute wichtig finden. Kann ich meine Miete bezahlen? Was mit meiner Rente? Was mit der Pflege meiner Eltern? Der Ausbildung meiner Kinder? Wie ist es hier mit Krieg und Frieden? Was ist mit der Umwelt los? Und nicht manche Dinge, über die wir manchmal so streiten, in der Tonlage, die kaum einer versteht. Also die Demokratie ist schon auch herausgefordert. Das haben wir vorhin, vielleicht rundet das die Geschichte noch ein bisschen ab, haben wir vorhin nicht so erwähnt. Also Demokratie kommt nicht von alleine und bleibt nicht von alleine. Und wenn wir also vorhin über das Engagement von jungen Leuten gesprochen haben, ist das eben auch dafür, dass hier Meinungsfreiheit herrscht, dass hier Bewegungsfreiheit herrscht, dass wir eine tolerante Gesellschaft, in der Menschen leben sollen können, wie sie wollen, und man ihnen keine Vorschriften macht, nicht im Privaten und nicht in anderen. Das ist eine große Errungenschaft, die es früher nicht gab. Und die dürfen wir nicht wieder verlieren zugunsten so einer bornierten, menschenfeindlichen, intoleranten, rassistischen, rechtsextremen Gruppierung. Und da haben wir noch eine Menge zu tun.
Das stimmt, da haben wir alle noch eine Menge zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man Ihnen jetzt zuhört, wie wichtig es ist, sich eben vielleicht doch auch im Kleinen nicht zu resignieren, sondern zu sagen, ich gehe vielleicht auf die Straße und bin für etwas oder gegen etwas. Klar, jetzt hier bei uns direkt, also bei uns ist das Thema Hanau natürlich sehr, sehr präsent. Ist ja A, noch nicht lange her und B, war das quasi bei uns vor der Haustür. Und man sieht, wo so ein verblendeter Idealismus eben hinführt. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich hätte mir Rot-Rot-Grün gewünscht, bin bisher aber mit der Ampel eigentlich auch ganz zufrieden, so das Thema soziale Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass das kommt noch, das zieht noch ein bisschen ein und wünsche mir auch von den Konservativen eine klarere und deutlichere Abgrenzung nach rechts. Ich sage vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Also ich kannte Sie ja vorher nur so aus den Medien. Ich muss ehrlich sagen, so habe ich Sie mir vorgestellt und mir ehrlich gesagt auch ein bisschen gewünscht, dass Sie so sind wie Ihr Ruf. Das sage ich jetzt nicht als Geschleime. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eher also linken Wähler wie Rot, bin aber dem Ganzen, wie sagt man, Linksliberalen eher sehr zugetan. Und muss ehrlich sagen, es gibt mir persönlich immer ein bisschen Hoffnung, wenn man sieht, wir sind irgendwie noch nicht so verloren, wie viele im Moment glauben, dass wir verloren sind.
Ganz bestimmt nicht. Und daran arbeiten, dass es besser wird, das ist unser aller Job. Ich bedanke mich auch herzlich, hat Spaß gemacht. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria.